Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Wir sind aus der Länderspielpause zurück. Am Wochenende wartet der 11. Spieltag der Bundesliga auf uns. Und auf mich wartet jetzt wie immer Alex Troika. Hallo Alex.
Grüß dich Julius, servus.
Ja, es ist mit den Länderspielen vorbei. Wir haben keine Nationalmannschaften mehr, sondern endlich wieder Clubfußball. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Es steht der 11. Spieltag der Bundesliga vor der Tür, was auch höchste Zeit wird. Wir haben ja eben im Vorgespräch so ein bisschen geguckt. Mensch, Spanien sind sie schon bei Spiel 14. Weihnachten ist gefühlt auch schon um die Ecke. Also wird auch Zeit, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mit dem Clubfußball vorankommen. Ich glaube, das ist das Motto, wird auch Zeit, dass wir endlich wieder über Bundesliga reden können. Das machen wir heute auch, sprechen über alle 9 anstehenden Spiele des kommenden Fußballwochenendes im deutschen Oberhaus. Und ja, eigentlich müssen wir uns auch nicht lange weiter mit Vorworten aufhalten. Das ist ja nun auch unser wirklich altbewährtes Format. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in den Freitag rein. Da haben wir das Duell zwischen Bayern München und dem FC Augsburg. Was, ja, wie in dieser Saison, in der letzten war es vielleicht ein bisschen anders, aber in dieser Saison Bayern-Heimspiel, ja, da hat man dann schon eine Tendenz mal wieder, ne?
Da hat man eine klare Tendenz. Erstes Heimspiel am Freitag für die Bayern übrigens, die ja nicht so viele Optionen haben, wenn sie in der Champions League dran sind oder ein Champions League-Spiel bevorsteht. Spielen sie meistens natürlich nicht Freitag so, nach der Länderspielpause wurde ihnen, ich glaube, der recht ungeliebte Slot zugewiesen. Denn der BVB beschwert sich ja immer wieder so ein bisschen unter der Hand, wenn sie nach Länderspielpausen direkt am Freitag ran müssen, weil natürlich viele Nationalspieler noch erst noch zurückkommen, ne, noch nicht im Saft stehen, müde sind, kaputt sind, die Stars verletzt sind. Und jetzt müssen mal die Bayern am ungeliebten Freitag nach der Länderspielpause ran. Ob sie aber davon groß beeinträchtigt sind, wage ich bei diesem Matchup eher zu bezweifeln. Der Kader ist ein bisschen breiter als beim BVB und auch die Form ist ein bisschen besser. Und dann Heimspiel gegen Augsburg, das sollte trotzdem eine klare Sache sein, glaube ich.
Ja, also ich glaube, man muss nicht drum rumreden, dass die Bayern klare Favoriten sind. Wir haben das auch ganz klar in den Quoten hier, 1-1er-Quoten auf die Bayern. Also auch da sind wenig Fragen offen. Ich finde einen interessanten Punkt, wenn wir auf die Bayern in dieser Saison gucken. Jetzt am Anfang war es ja noch ein bisschen anders, aber sie scheinen sich ja gefunden zu haben. Und in den letzten vier der letzten fünf Pflichtspiele haben sie kein Gegentor mehr kassiert. Ne, wir haben ja am Anfang immer drüber geredet, man ist schon riskanter Fußball, was sie spielen. Da scheint jetzt alles so ein bisschen mehr zu greifen. 4 der letzten 5 kein Gegentor. Das ist für mich aber jetzt wieder mal so der Punkt zu sagen, vielleicht kann man da ein bisschen antizyklisch tippen und sagen, sie kriegen dieses Mal das Gegentor wieder. Denn dazu kommt ja auch noch, sowohl Pavlovic auch als Palinha werden verletzt ausfallen. Also da haben sie dann eben die so begehrte im letzten Jahr Holding Six auch wieder nicht im Kader im Moment, weil beide, die das auf dem höchsten Niveau vielleicht spielen könnten, verletzt sind. Das dann eben mit der Geschichte, dass sie zuletzt wenig Tore kassiert haben, das mit der Geschichte, dass Augsburg ja prinzipiell schon eine Kontermannschaft ist und auf ihre wenigen Möglichkeiten lauert, könnte mir vorstellen, dass wir hier zwar einen Bayern-Sieg sehen, vielleicht auch den Handicap-Sieg. 3-1, 4-1 sind ja Ergebnisse, die sie diese Saison nun wirklich schon en masse geliefert haben. Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass sie das mit einem Gegentor kriegen und das macht dann die Quoten zumindest ein bisschen spannender.
Ja, ist schon interessant, dass die sonst unter Kompanie für den Konter anfälligen Bayern zuletzt reihenweise die Null hinten hielten. Meistens die Gegner natürlich einschnürten mit ultra viel Ballbesitz, mit ultra hohem Pressing und so die Gegenstöße gar nicht erst zuließen. Also das hat unter Kompanie sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann mir tatsächlich auch gegen Augsburg Ähnliches vorstellen, dass Augsburg da gar nicht in Konter- und Umschaltmöglichkeiten kommt, weil sie früh einfach die Bälle verlieren oder so tief stehen, dass sie ja kaum vor den Ball kommen irgendwie, wenn sie mal den Ball haben oder mit ihm groß was machen können, weil er schnell wieder weg ist. Aber du sprichst eine wahre Sache an, die Sechserposition ist enorm geschwächt. Ich denke, Goretzka wird endlich mal wieder spielen dürfen. Aber ja, eine Schwächung da im Zentrum, wahrscheinlich ist gut vorstellbar, dass Kimmich dann auf die Sechs rückt. Und sie da Kimmich einsetzen, also so geschwächt sind sie dann wahrscheinlich auch nicht, spielen halt andere Weltklasse-Spieler, ne? Und am Ende wird Bayern das trotzdem wieder locker gewinnen, denn gewonnen haben sie gegen Augsburg reihenweise, zuletzt 12 der letzten 14 Heimspiele gegen Augsburg gewonnen. Das ist eine sehr, sehr klare Sache. Dann ist auch bemerkenswert übrigens, weil wir das, hatte ich so im Gefühl, immer sehr wenig ansprachen und besonders nicht lobten, aber man muss es mal erwähnen, Vincent Kompany hat jetzt in 10 Spielen 26 Punkte geholt. Das ist ein Rekordstart für ihn. Zusammen mit Pep Guardiola 2013 und Branko Savic 1968. Wenn man damals den 3-Punkte-Schlüssel anwendete, wäre das der beste Saisonstart nach 10 Punkten. Also Kompany auf Rekordkurs zeigt auch, wie stark die Bayern sind. Und deswegen glaube ich auch, wenn ja zwei Sechser verletzt sind, auch wenn die Nationalspieler vielleicht hier und da ein bisschen etwas müder sind als sonst möglicherweise, aber ich glaube, das wird sich nicht bemerkbar machen. Dann klarer Sieg gegen Augsburg Handicap für mich auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wieder 3-0 gewinnen, also ohne Gegentor. Würde mich nicht überraschen, dass Augsburg, auch wenn sie für Tore gut sind, aber nicht so in die Chancen kommen, diese, wie du sie erwartest.
Dann sind wir mal gespannt, wer von uns beiden recht haben wird. Zumindest bei der Tendenz im Dreiweg sind wir uns ja sehr einig. Kleiner Hinweis noch, sowohl Branko Savic als auch Vincent Kompany mit HSV-Vergangenheit. Also da kommt es vielleicht dann her,
das ist dass, dir die, wichtig, ne,
das dass die Rekorde purzeln dann auch, weil gute Ausbildung. Wir gucken aufs nächste Spiel. Freitagabend haben wir besprochen. Leverkusen spielt gegen Heidenheim. Das ist ja noch der amtierende Meister, aber so sehr wir von den Bayern gerade geschwärmt haben, so sehr kann man im Moment von Leverkusen halt nicht schwärmen. Und das bedeutet eben auch, dass wir hier eine ganz klare Entwicklung haben, die uns zeigt, eine Verteidigung der Meisterschaft dürfte für Leverkusen recht schwer werden. Quoten sagen, an diesem Wochenende könnte sie recht leicht werden. Auch 1-1er bis 1-2er Quoten gegen die Heidenheimer, die ja aber gut in die Saison gestartet sind. Nur dann muss man eben auch sagen, jetzt in den letzten Spielen wenig einfahren konnten. Ne? Ein Punkt aus den letzten 5 Spielen, paar schwache Auftritte dabei, ja, ein bisschen unter den Möglichkeiten, die man ihnen selber zugestanden hat. Also nach einem hoffnungsmachenden Saisonstart bei Heidenheim eher schwach jetzt, aber auch Leverkusen zuletzt 3-mal unentschieden in Folge. Das ist eben auch nicht so überzeugend, wie man sich's von einem möglichen Titelanwärter wünschen würde, ne?
Ja, absolut. Sehr, sehr enttäuschend. 3 Unentschieden in der Bundesliga. Davor gab es ja auch ein Unentschieden bei Brest in der Champions League und dazwischen die 4-0-Klatsche bei Liverpool in der Champions League. Also wenn man den DFB-Pokal gegen Elversberg, das lockere 3-0 gegen den Zweitligisten rausrechnet, haben sie 5 Spiele nicht gewonnen in Folge. Das ist schon bemerkenswert. Wie gesagt, Elversberg, da darf man sich beschweren, warum das nicht in Elversberg ist und zu Hause. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber sie sind nicht in guter Form. Darauf will ich eigentlich nur hinaus. Das 1-1 in Bochum, enorm enttäuschend. Ne? Vor allem, weil es ja in der 89. oder 90. zustande kam. Zuvor gegen Stuttgart 0-0. Okay, kann man vielleicht mit leben, aber sie waren ja drückend überlegen in Bremen musst du es ja eigentlich auch gewinnen vom Selbstverständnis. Ne? Führst, glaube ich, 2-mal, wenn ich mich nicht täusche, kriegst es auch nicht über die Linie und ich meine auch in der 90. das Gegentor. Also irgendwie in der Saison ist Leverkusen, ja, jetzt kriegen sie die späten Gegentore. Letztes Jahr haben sie es immer geschossen, ne? So ein bisschen.
Ja, also meine Hypothese ist da ja fast, wir sehen Bayer Leverkusen, wie wir es jahrzehntelang gekannt haben, ne? Ganz guter Fußball, ganz gute Ansätze, ganz vielversprechende Mannschaft, aber irgendwie bringen sie es nicht richtig auf den Platz und spielen nicht ganz oben mit. Und letzte Saison war, das muss man dann eben auch einfach sagen, was natürlich auch das Unbesiegtsein angeht und so, dann schon irgendwie auch ein Freak-Accident, bei aller guten Arbeit, die da sicherlich auch drin steckt, dieses Jahr. Scheint sie mir sehr viel Leverkusener-Rigger, als ich sie letztes Jahr empfunden habe. Alleine schon, du hast es eben angesprochen in Bremen, aber und in Bochum, sie haben 5-mal nach Führung in dieser Saison nicht gewonnen. Ich glaube, in der letzten Saison wäre die Statistik gewesen, 18-mal nach Rückstand nicht verloren, ne? Da war es umgedreht. Hier können sie ihre eigenen Führungen nicht halten. Es finde ich schon interessant und dass es eben trotzdem auch nicht so float wie im letzten Jahr, zeigen dann ja andere Statistiken. Also es ist ja trotzdem die Mannschaft, die meisten Torschüsse abgegeben hat, die meisten Ecken und Flanken geschlagen hat in dieser Saison. Aber es will dann eben nicht reichen, da das eine Tor mehr zu haben als der Gegner. Erstens, weil man anfälliger ist und zweitens, weil man viel zu viele Chancen auch wieder braucht, weil eben es nicht so float, wie es im letzten Jahr dann in diesen ganz wichtigen Situationen zumindest der Fall war. Und das ist natürlich auch was. Wir haben gesehen, ein 1-1 gegen Bochum, Bochum davor ja mit nur einem Punkt insgesamt und weiterhin auf dem allerletzten Tabellenplatz, da habe ich von Heidenheim schon bessere Leistungen gesehen und es ist jetzt keine Mannschaft, wo ich sagen würde, die werden wehrlos auf jeden Fall verlieren, wenn Leverkusen immer wieder diese Tür öffnet.
Ja, und die öffnen sie sehr häufig, die Tür, denn das ist der Hauptgrund, warum sie schon 6 Spiele nicht gewinnen konnten. Übrigens genauso viele wie in der letzten Meistersaison. Und wir haben halt erst 10 Spieltage gespielt. Das ist schon auch bemerkenswert. Auf jeden Fall, ja, die Defensive, der Hauptgrund, warum sie oft die Spiele nicht über die Ziellinie bekommen. Und da gibt es eine spannende Statistik. Sie haben erst einmal in dieser Bundesliga-Saison zu null gespielt in 10 Spielen. Das letzte Mal, dass das einem amtierenden Meister passiert ist, über 10 Spiele erst nur einmal zu null zu haben, war der FC Bayern 2000-2001. Ist ein bisschen her, zeigt auch auf, es ist sehr ungewöhnlich, dass ein amtierender Meister zumindest defensiv im Folgejahr so dermaßen anfällig ist. Und das öffnet natürlich die Tür, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar ein bisschen, für die Heidenheimer ein Türchen zu erzielen. Ich setze trotzdem hier auf den Leverkusen-Sieg. Ich glaube auch, sie können es auf jeden Fall mit Handicap diesmal gewinnen. Aber vielleicht kassieren sie einfach wieder ihr obligatorisches Gegentor. Also ein 3-1-Sieg Leverkusen als Beispiel vom Resultat her wäre für mich was völlig Normales. Nur dann kann man eben einen spannenden Tipp abgeben. Leverkusen gewinnt mit Gegentor, weil sie eben hinten so unstabil sind. Und die Heidenheimer sind ja immer dafür da und gut dafür, ein Tor zu erzielen oder zurückzukommen, ne? Selbst nach Rückstand. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Leverkusen gewinnt mit Gegentor, habe ich hier auf dem Zettel. Und natürlich auch den erwähnten Handicap-Sieg, weil ich schon glaube, es wird auch mal wieder an der Zeit, dass Leverkusen ein Spiel souverän gewinnt.
Ja, also wie souverän das wird, da bin ich ein bisschen weniger überzeugt als du von den Leverkusenern. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, Mensch, den Tipp, den du abgegeben hast, gehe ich bis zu einem gewissen Grad mit, nämlich beide treffen. Also es gibt auch wieder das Gegentor, wahrscheinlich auch das Heimtor. Aber so wie die letzten Spiele liefen und jetzt natürlich Leverkusen, auch im Gegensatz zu Heidenheim, das ist ja auch nicht vergessen, eine Mannschaft, die einen Trainer hat, der sehr systematisch und viel mit ihnen arbeitet und lange mit ihnen arbeitet. Heidenheim deutlich weniger Spieler verzichtet als jetzt zuletzt Leverkusen in der Länderspielpause. Also die konnten sich richtig darauf vorbereiten. Ich glaube, das wird richtig schwer. Ich glaube, es gibt das Gegentor für Leverkusen. Und wenn man sich hier richtig aus dem Fenster lehnen will, finde ich die 7er-Quoten aufs Unentschieden nicht so unspannend.
Na ja, gut, die Heidenheimer haben ja gezeigt, sie konzentrieren sich auf die Conference League. Ne? Da haben sie die, ich glaube, sogar alle 3 Spiele gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Aber in der Bundesliga klappt es eben zuletzt gar nicht mehr. 5 Spiele ohne Sieg, davon jetzt 3 Niederlagen am Stück, wenn ich das richtig sehe. Deswegen, es funktioniert nicht so richtig. Die Doppelbelastung ist schwerer oder nicht schwerer als erwartet. Es ist einfach für einen kleinen Club, für einen Verein ohne breiten Kader eine schwierige Sache. Umso interessanter ist es, dass sie in der Conference League alles gewinnen. Aber in der Bundesliga ließen sie zuletzt abreißen und sind ja auch ein bisschen abgerutscht, ne, in der Tabelle.
Ja, aber jetzt hatten sie halt diese Pause mal wieder richtig, ne?
Und konnten den Akku aufladen, sagst du. Ja. Na gut, also der volle Akku kann ja auch zu einem Tor reichen, aber eben nicht zu einem Punkt. So. Ist ja auch keine Schande.
Aber ich brauche mal wieder eine ordentliche Leverkusen-Leistung, bevor ich sie wieder als absolute Top-Mannschaft einordne. Sowohl die Ergebnisse als auch die Leistung, die lassen sie da schon einen Grad abfallen. Und man darf sich nicht immer nur vom letzten Jahr blenden lassen oder weil der Trainer so schön ist. So, wir gehen weiter zu Borussia Dortmund. Da lässt sich selten jemand vom Trainer blenden. Und das liegt natürlich auch an den Leistungen in dieser Saison beim BVB. Sie spielen jetzt gegen Freiburg. Das heißt, sie spielen gegen eine Mannschaft, die sogar über ihnen steht in der Tabelle, einen Punkt mehr gesammelt hat. Und das liegt ganz offensichtlich natürlich an der horrenden Auswärtsbilanz der Dortmunder. Zuletzt auch bei Mainz wieder untergegangen. Es ist ein Trauerspiel, was der BVB da auswärts zeigt. Zu Hause zumindest die Punkte, auch nicht immer wunderschön anzusehende Spiele, aber zumindest die Punkte, die sind immer zu Hause geblieben. Das ist der andere Teil der Medaille und dann ja, können wir uns ja sparen, weiter über das Spiel zu reden, weil das Spiel ist zu Hause.
Richtig, ich wollte mich gerade so sagen. Auswärts sind sie schwach, aber sie sind halt froh, jetzt wieder ihr Heimspiel zu haben. Und da sind sie natürlich der Favorit, ist ja ganz klar. Von den Quoten her natürlich auch, aber auch für uns, glaube ich, weil sie einfach Heimspiele zu Hause nicht unter Flutlicht diesmal, da sind sie ja immer noch mal ein Ticken motivierter, es ist nur das 15:30-Spiel, wobei Flutlicht musst du ja anmachen, wird ja schon stockfinster, ne? Im Winter Deutschland, im Grauen, da kann es ja ab 16 Uhr schon wirklich dunkel werden, also Flutlicht wird wahrscheinlich ab 4 Uhr an sein, von daher, ja, können sie dann noch mal ein bisschen beseelter möglicherweise spielen, die Borussen, denn das tut ihnen ja irgendwie immer gut, ne? Flutlicht zu Hause, da setzt das Kräfte frei. Ja, ich erwarte auf jeden Fall mal wieder eine Reaktion, Julius, wenn du über das Mainz-Spiel sprichst. die nächste ja, Auswärtsblamage, ich glaube, man darf es schon so nennen. Von daher tat es, glaube ich, dem BVB auch grundsätzlich gut, dass jetzt eine Länderspielpause kommt, ne? Mal den Stecker ein bisschen ziehen. Der ein oder andere Rekonvaleszent oder Verletzte kann zurückkehren oder hat zumindest 2 Wochen Zeit gehabt, sich ein bisschen ja fit zu machen. Also da sollte eine Entlastung beim großen verletzten Kader auch da sein, was dem BVB auch in der Breite dann gut tun wird. Deswegen sehe ich hier tatsächlich dann am Ende den Sieg. Will hier gar nicht so groß drum rumreden. Es wird ein Heimsieg werden. Es wird der nächste Heimsieg, glaube ich. Ob der Auswärtssieg dann kommt, besprechen wir nächsten Donnerstag. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie dann spielen, aber jetzt zu Hause. Ich glaube, sie schlagen Freiburg und dann überflügeln sie Freiburg ja auch in der Tabelle. Ne? Ein Punkt weniger hat der BVB. Ja. Ich glaube, das tut dem BVB dann auch gut, hier in den Top 5 zu sein. Und dann fokussiert man sich auf den Restspurt in dieser Saison oder in diesem Kalenderjahr und kann vielleicht dann auch mal auswärts gewinnen, aber erstmal gewinnt man zu Hause.
Ja, und dann verliert man auswärts und dann zieht Freiburg wieder vorbei und dann ist alles wie immer, aber ja, es ist halt wirklich bemerkenswert und auswärts müssen wir vielleicht nochmal anders drüber reden, aber es stimmt schon, ne? Sie haben einfach diesen Lauf zu Hause und ja, ist, glaube ich, eine Sache, die sie hier auch ein bisschen tragen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das Ding am Ende gewinnen können. Aber es wird wieder mal recht zäh werden. Und auswärts bei Freiburg würde ich vielleicht auch anders tippen.
Also ich habe jetzt nur kurz nachgeguckt, weil es mich jetzt doch interessiert hat. Sie spielen, ich tippe sogar darauf, dass sie das nächste Auswärtsspiel gewinnen, aber nicht zwingend in der Bundesliga. Denn kommende Woche spielen sie bei Dynamo Zagreb in der Champions League. Da kann man also mal seinen Auswärtssieg holen. Dann hat man ein Heimspiel, ups, gegen die Bayern, ouch. Und dann geht's zu Gladbach, ein ja, Stolpersteinspiel, ne? Ein Trap-Game, das sie häufig in den Sand setzen. Also das Auswärtsspiel, das als nächstes gewinnen, ist dann eher in Zagreb, glaube ich. Aber erstmal Freiburg bestreiten. Ich bleib trotzdem dabei. Ich glaube, der BVB wird wieder sein Heimgesicht zeigen. Freiburg kann vielleicht trotzdem ein Tor schießen, ne? Das will ich gar nicht. Ja. Also ich will nicht sagen, dass es locker wird oder dass er auf jeden Fall hier 5-0 die Freiburger abschießen, auch wenn es das Ergebnis ja durchaus mal gab. Aber die meisten Heimspiele sind eine klare Sache. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Die letzten 3 gegen Freiburg, 3-0 BVB, 5-1 BVB und 5-1 BVB. Davor gab es ein 4-0 BVB. Also die letzten 4 Heimspiele haben sie den BVB ja wirklich, den Sportclub ja auch wirklich abgeschossen. Deswegen, ja, untermauert das umso mehr, wie sehr ich glaube, dass der BVB das Spiel gewinnen wird. Ja,
und sie sind die Ersten in der Heimtabelle, ne? Also dann haben sie sich da zumindest auch diesen Favoritentipp vielleicht mal verdient. Und damit würde ich sagen, können wir zum nächsten Spiel kommen. Auch eine sehr heimstarke Mannschaft übrigens. Die Stuttgarter, die müssen jetzt gegen ein zumindest teilweise wachgeküsstes Bochum von Dieter Hecking ran. Denn natürlich Einstand, schwerere Aufgabe als den amtierenden Meister, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Aber sie haben gekämpft, sie haben mal wieder diese Disziplin und diese Ekligkeit gezeigt, die ihnen dieses Jahr bis jetzt auch komplett abgegangen ist, die ihnen ja die letzten Jahre in dieser Liga eigentlich immer den Klassenerhalt gerettet hat. Und sie konnten am Ende einen Punkt unter viel Jubel ergattern gegen Xabi Alonso und die Werkself. Heißt Bochum zumindest mit ein wenig Hoffnung auf Besserung jetzt zu den Stuttgartern, die ja vom Tabellenplatz her, von manchen Ergebnissen her sicher auch sich wünschen, sie wären noch in der letzten Saison. Allerdings muss ich sagen, mir spielerisch immer noch ganz gut gefallen im Großen und Ganzen.
Absolut. Gegen Frankfurt, das war ja wirklich das Spiel, das wir fast genauso prognostiziert hatten mit dem Ergebnis, einem 2-3 und einem wilden Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, mit einem wieder mal Weltklasse Marmoush und mit einem VfB, der dann den Schlagabtausch erneut nicht für sich entscheiden konnte, weil sie vorher vorne zu viel liegen lassen und hinten zu viel anbieten und der Gegner halt einmal eiskälter ist. Also ich glaube, wir hatten ja sogar das 2-3 genannt vor 2 Wochen, dass da möglich ist. Also ja, VfB spielt ja trotzdem guten Fußball, aber er kriegt es nicht ganz so über die Ziellinie, weil sie nicht genügend Tore schießen und hinten mehr kassieren, als sie vorne schießen. Zum Glück für den VfB ist der VfL Bochum ja nicht ganz so stürmisch. Ja, so viele Chancen wird Bochum nicht bekommen. Einen Marmoush hat Bochum auch nicht oder einen Stürmer der ähnlichen Kategorie. Und dann wird der VfB trotzdem wieder genügend Abschlussmöglichkeiten haben, um diesmal nicht nur zu gewinnen, sondern möglicherweise auch nicht ganz so zittern zu müssen wie zuletzt.
Ja, und wir haben eben beim beim BVB eben auch diese Heimstärke durchaus ja mit reingenommen in unseren in unsere Tipps. Und da würde ich dann eben auch nochmal beim VfB erwähnen, dass sie zu Hause seit 25 Pflichtspielen ungeschlagen sind. Ne? Also das ist eine herausragende Serie, die sie da selber zu Hause haben. Und das bedeutet eben auch, das kann man auch mit reinnehmen, die sind zu Hause auch noch super schwer zu schlagen. Und Bochum wird auf den die ersten drei Punkte ein bisschen länger warten müssen. Auch wenn ich zumindest erwähnen will, Dieter Hecking als Trainer hat 12-mal gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Gegen kein Team mehr. Also der kann eigentlich in Stuttgart und kennt die Schwaben ganz gut, kann die ganz gut ausgucken. Trotzdem ist die Gemengelage, glaube ich, ganz wichtig. Und das hast du angesprochen, die Qualität ist da eben doch schon sehr unterschiedlich mittlerweile in diesen Mannschaften. Stuttgart hat einen Trainer, wo man zu ja mit ganz großer Gewissheit sagen kann, das ist ein guter Trainer, sie haben eine gute Idee, sie spielen attraktiven Fußball, sie haben tolle Fußballer sich auch in diesem Sommer dazu geholt, haben sie auch schon im letzten Jahr gehabt. Deswegen schließe ich mich jetzt ohne weiter drum umzureden an, tippe auch auf die Stuttgarter hier.
Handicap-Sieg.
Ja.
So, ich spreche das an, was du nicht aussprechen willst. Das wird ein klarer Sieg für den VfB Stuttgart.
Ja, kann ich nachvollziehen und mache die Quoten. Natürlich auch interessanter. Deswegen, ja, würde ich mich dem anschließen und sagen, wir sprechen direkt übers nächste Spiel. Wir sprechen über die TSG Hoffenheim, die gegen Leipzig ran muss. Ist ja wie immer eins der Spiele, denke ich mal, mit den höchsten Einschaltquoten in der Saison, ne? Hoffenheim gegen Leipzig. Und da geht es dann eben auch, ja, zwischen zwei Mannschaften, die unterschiedlich in der Tabelle stehen auf jeden Fall. Leipzig steht ja ganz oben auf Platz 2, Hoffenheim auf der 15, sehr unzufrieden mit der Saison bis jetzt. Aber wir haben es schon so ein bisschen hervorgesagt, da muss ich auch sagen, wieder ein bisschen Schulterklopfen für uns selber, Alex. Wir haben gesagt, Leipzig gewinnt und gewinnt, aber richtig gut gefallen tun sie uns eigentlich nicht. Und das war, glaube ich, das Gespräch vor 2-3 Wochen. Und danach haben sie 2-mal nicht gewonnen und haben mir auch nicht ganz so gut gefallen. Also auch der Schautest hat nicht getrogen. Zuletzt Leipzig eben auch nur mit einem Punkt aus den letzten beiden Partien.
Und Hoffenheim mit neuem Trainer übrigens. Ja. Das darf man hier keinesfalls unterschlagen.
Das ist ja immer so schon so abstrus, weil die Länderspielpause noch dazwischen lag, aber ja.
Ich wollte nur sagen, neuer Trainer heißt natürlich auch neuer Schwung, der in der Mannschaft herrscht. Also Matarazzo nicht mehr da. Christian Ilzer wurde präsentiert, wurde aus Österreich, glaube ich, von Sturm Graz geholt und ist voller Tatendrang und voller Motivation und hat einiges an Vorschusslorbeeren. Also ich habe schon über ihn gelesen, da erwartet man sich, glaube ich, einiges von ihm und erhofft sich einiges. Und ich glaube, er hat bei Graz herausragende Arbeit gemacht. Ja, Red Bull Salzburg vorm Thron gestoßen, ne? Graz zum Meister gemacht. Bin da also sehr, sehr gespannt und traue ihm tatsächlich zu, auf jeden Fall mal mittel- und langfristig, Julius, gesprochen, Hoffenheim in der Liga zu halten. Sie sind ja unten im Abstiegskampf und das wäre natürlich der Super-GAU, 9 Pünktchen erst gesammelt. Ne? Also das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Von daher bin ich da schon mal guter Dinge, dass sie peu à peu rausklettern werden. Ob sie jetzt direkt das erste Spiel unter ihm gewinnen, weil es halt auch schwer ist gegen Leipzig, sei mal dahingestellt. Aber ich erwarte auf jeden Fall, dass irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und sie sind für mich chancenreicher, hier was zu holen als unter Matarazzo. Also die Chance ist größer, so, ja. So formuliert. Das schon. Gewinnen sie es aber dann direkt, wäre natürlich schon ein bisschen ein krasses Ausrufezeichen, weil, ja, es ist ja trotzdem Leipzig und in der Bundesliga läuft es für Leipzig ja trotzdem gut. Ne? Sie haben erst einmal verloren, sie sind der Bayern-Verfolger.
Sie spielen aber nicht gut.
Sie spielen nicht gut, aber zumindest muss man sich in der Bundesliga immer ein bisschen davon freimachen, von den Eindrücken in der Champions League, wo sie alles verloren haben. In der Bundesliga sind sie ja schon ziemlich souverän. Zuletzt aber, klar, ja, nicht so überzeugend zumindest. Beim 0-0 in Gladbach, gegen Gladbach auch wieder Punkte gelassen. Ne? Wie viel der 0-0 ist? Ich glaube, das dritte oder zweite in der Saison schon?
Also ich finde schon, sie sind gerade, und das vielleicht fällt es da mehr auf, aber Leipzig steht ja auch durchaus für eine offensive Spielweise eigentlich, traditionell, ne, diese RB-Spielweise. Und da klickt es nicht so in dieser Saison, finde ich. Da hast du oft biedere Auftritte, auch die du am Ende in der Liga dann natürlich auch irgendwie gewinnst, weil du, weil du einfach individuell überlegen bist, weil du dann doch irgendwie 1-0 gewinnen kannst. Aber richtig überzeugt haben sie mich nicht und ich lehne mich hier jetzt mal aus dem Fenster, zumindest für dich. Ich sag, das ist ein Debütsieg für Hoffenheims neuen Trainer, den wir hier bekommen werden. Erstens bekommen wir den mit 340er-Quoten zu Hause. Und ja, ich muss einfach sagen, ich glaube, also Leipzig gefällt mir nicht so gut. Du hast die Länderspielpause jetzt gehabt. Das ist noch der beste Zeitpunkt in der Saison, um den Trainer zu wechseln. Hoffenheim ist immer eine Mannschaft mit Achterbahnpotenzial, dass da ein gutes Spiel mal rausspringt nach einer klaren neuen Motivation, nach einem klaren neuen Impuls. Kannst du bei Hoffenheim sowieso nie ausschließen. Und dann hast du ja auch schon gesagt, warum denn nicht? Ilza ist ja zertifizierter RB-Besieger. Das ist ja nicht so, dass wir da über eine gänzlich andere Spielidee reden oder sonst was, sondern das ist genau die Mannschaft, zu der er in der Bundesliga wahrscheinlich sogar schon als Trainer und taktisch den besten Bezug hat. Und ich glaube, er wird da einen klaren Plan haben. Und ich könnte mir vorstellen, mit Trainereffekt, mit Länderspielpause jetzt, mit Leipzigs, ja, wieder mal Ladehemmung, dass das am Ende reicht.
Spannend. Also Leipzig hat die letzten 3 Spiele nicht gewonnen, 3 Pflichtspiele, ne? Niederlage in Dortmund, Niederlage bei Celtic, dann nur ein 0-0 gegen Gladbach und das hätten sie ja zumindest in der ersten Halbzeit auch schon verlieren können. Da hatte Gladbach riesige Chancen, in der zweiten verflachte es, aber da zeigte Leipzig definitiv, sie sind in der Saison zu knacken oder hatten zumindest vor der Länderspielpause eine sehr, sehr schwache Phase. In der Länderspielpause kannst du natürlich immer so ein bisschen den Akku aufladen und dich neu sortieren. Da bin ich gespannt, aber auf jeden Fall, dass Leipzig vor der Länderspielpause, das ist wirklich anfällig gegen diese TSG Hoffenheim. Gleichzeitig sind die Leipziger aber seit 5 Spielen ungeschlagen gegen Hoffenheim und haben 4 davon gewonnen. Also das macht es für mich tatsächlich ein bisschen schwerer. Ich finde es spannend, Julius, dass Leipzig 2er-Quoten hat. Dadurch juckt es schon ein bisschen auf Leipzig zu setzen. Es ist ja trotzdem, trotz allem, was wir hier unken, der Tabellenzweite gegen den Tabellen-15. Ne? Also sie sind der Favorit und haben aber eine 2er-Quote. Das ist schon trotzdem spannend. Gleichzeitig ist auch erst 1 Auswärtsniederlage für Leipzig. Hoffenheim schon 3 Heimniederlagen bei 13 Gegentoren zu Hause. Das sind die 2 meisten in Heimspielen. Nur Kiel hat mehr. Es gibt also schon auch Gründe zu sagen, hier, Leipzig gewinnt das einfach 2-1.
Ja, aber ein neuer Trainer ist ja auch immer ein Grund, mal alte Gründe zu ignorieren, ne? Mal ein bisschen neu zu starten.
Das ist ja hochphilosophisch.
Ja, danke schön. Außerdem finde ich, kannst jetzt nicht mal zugeben, dass Ilze als zertifizierter RB-Besieger, das funktioniert doch, die Geschichte, die ich hier, das Narrativ, das ich hier spinne. Ich kann das nachvollziehen mit den 2er-Quoten, aber meine Idee bringt 340er-Quoten. Das ist, wenn ich mich nicht verrechne, höher. So, wir gucken weiter. Bevor wir uns hier komplett verhaspeln, haben, glaube ich, alles zum kommenden Spiel zwischen Hoffenheim und Leipzig gesagt und schauen jetzt auf Wolfsburg gegen Union Berlin. Kleines Derby, liegen ja nicht so weit auseinander, die Städte, und du magst
das, darf
ja
man Derbys, Derby nennen, ne? Oder was?
Ach, weil es mir egal ist. Nein, es ist kein offizielles Derby, aber es ist ein Spiel zwischen 2 Mannschaften, die nicht so weit fahren müssen.
Das ist ja bodenlos. Das ist ja wirklich bodenlos. Hier, wenn Leverkusen gegen Köln spielt, ja?
Nachbarschaftsduell.
10 Minuten mit der Bahn. Nachbarschaftsduell. Ja? 10 Minuten mit der Bahn. Gibt nicht mal eine richtige Stadtgrenze. Ja, die Städte sind fließend ineinander. Da darf ich nicht Derby sagen, aber du schmeißt hier den Begriff Derby bei Wolfsburg gegen Union Berlin.
Ja.
Aus. Das ist, also dafür musste ich schämen, wirklich. Dafür musste ich auch entschuldigen.
Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, sie werden es verkraften können. Ich denke, im Moment Union Berlin wird es noch verkraften können, weil die auf Platz 6 in der Tabelle stehen und das natürlich nach der letzten sehr schweren Saison sehr gute Nachrichten für die Berliner. Auf der anderen Seite Wolfsburg, wieder mal enttäuschender, als wir erwartet haben, als wir am Anfang gedacht haben, mit dem 12. Platz im Moment, zuletzt zumindest mal wieder ein Sieg, davor 2 Unentschieden. Also glaube sogar die beste Strecke unter Hasenhüttl bis jetzt in der Liga hingelegt. Ja, man sieht weiterhin ein paar Ansätze, aber sie bestätigen dann doch auch, dass es letztes Jahr vielleicht gar nicht so unter den Möglichkeiten war, was wir von ihnen gesehen haben. Union Berlin, ja, vor allen Dingen mit den Möglichkeiten, die wir in den letzten Jahren von ihnen gesehen haben, ne, sehr defensiv stark, muss jetzt auch wieder dazu sagen, sie haben in den letzten 3 Spielen in der Bundesliga nicht mal mehr ein Tor erzielt, also stehen zwar auf Platz 6, aber das tun sie nicht durch begeisternden Offensivfußball.
Und er wird, glaube ich, auch in Wolfsburg nicht sonderlich begeisternd werden. Für mich steht hier über dem Spiel irgendwie das Unentschieden drüber. Ich sag's ganz ehrlich. Ich glaube, Union wird wieder defensiv sein. Wie viel fällt den Wölfen dann ein, ist ja auch immer die Frage, ne? Wenn sie mal nicht umschalten können, so viel, weil der Gegner halt so tief steht, dass es gar keine Räume gibt, in die du umschaltest, weil du selber den Ball hast, ne? Schaltest ja auch nicht um, sondern da brauchst du einfach Lösungen und Kreativität und Geduld und eine spielerische Finesse. Also das wird, glaube ich, schon schwieriger, weil umgeschaltet haben sie zuletzt ja in Heidenheim. Dann die Heidenheimer, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, 65% Ballbesitz, das ist ja für Heidenheimer Verhältnisse sehr, sehr viel, ne? Ja. 19 Schüsse, ein 2-4er XG und trotzdem hat Wolfsburg 3-1 gewonnen, weil sich da eben Räume bieten, in die du umschalten kannst und reinstoßen kannst. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht der Fall gegen Union. Die werden wieder hinten drin stehen und wenn es am Ende 0-0 steht, werden sie zufrieden in die Hauptstadt zurückfahren. Und deswegen glaube ich, wird sich Wolfsburg hier wieder schwer tun und deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn nicht nur am Ende das wirklich das 0-0 steht, sondern generell einfach ein Unentschieden, weil vielleicht Union das eine Mal umschaltet und Wolfsburg das Spiel machen muss und trotzdem aber vielleicht auch mal trifft, aber eben nicht gewinnt. 1-1 oder 0-0 ist so mein Gefühl bei diesem Spiel, Julius.
Ja, also zusammengefasst dann eben auch was ich hier mitgehe, unter 2,5 Tore, glaube ich, Tipp, den du auf jeden Fall machen kannst, weil es eine Mannschaft ist, die es drauf anlegt, dass wenig Tore in einem Spiel fallen, und zwar vorne und hinten, und das ganz gut hinbekommt, was sie sich vornimmt in diesem Jahr wieder. Da reden wir natürlich über Union Berlin, also das hat auf jeden Fall Einfluss auf ihre Partien. Und ich glaube, wenn die Mannschaft nicht übermächtig ist, gegen die sie spielen und sie da ihren klaren Plan haben, gleichzeitig selber aber das Tor auch immer seltener finden in dieser Saisonphase, können wir schon davon ausgehen, dass es nicht sehr torreich wird. Damit sind auch beide Ergebnisse, die du genannt hast, natürlich im Bereich des Möglichen. Damit ist dann auch möglich, dass es lange dauert, bis die Tore fallen. Also auch so ein Unentschieden zur Halbzeit natürlich gut vorstellbar bei so einer Ausgangslage. Das sind alles Sachen, die bei dieser Partie, glaube ich, auf jeden Fall Sinn machen. Das nächste Unentschieden, glaube ich, in der Lage von Union gerade völlig akzeptabel, da den nächsten Punkt zu sammeln. Ja, bei Wolfsburg ist es eben ein bisschen enttäuschender, finde ich schon. Aber ich gehe es insgesamt mit bei deiner Einschätzung. Und so ein umkämpftes 0-0, Alex, das wäre ja auch ein richtiges Derby-Ergebnis, ne?
Oh Gott, das wäre, jetzt hör auf. Also Wolfsburg hat übrigens noch nicht zu Hause gewonnen, ne? Sei auch nochmal erwähnt, und schon 12 Gegentore kassiert. Das sind die zweitmeisten Heimgegentore. Hoffenheim 13, Bochum 13, haben dann noch eine schwächere Defensive. Kiel 14, also die drittmeisten, dann nicht die zweitmeisten. Aber ja, sie lassen zu Hause Gegentore zu. Vielleicht spricht das dann eher fürs 1-1 statt fürs 0-0. Aber ja, noch nicht zu Hause gewonnen. Nichtsdestotrotz, der 1-0 Arbeitssieg oder 2-1 Arbeitssieg wäre ja trotzdem ist definitiv im Bereich des Möglichen, will ich null ausschließen, und wäre auch interessant dotiert, ne? Mit 2,20er Quoten für so einen 1-0 Arbeitssieg gegen ein destruktives Union, und dann kriegst du irgendeinen Handelfmeter oder haust halt spät mal einen Eckball irgendwie rein, drückst über die Linie, ist ja immer möglich in dieser Bundesliga, besonders bei diesen knappen Paarungen. Will ich nicht ausschließen. Zumindest die Quoten sind auch interessant, ne, auf Wolfsburg zu setzen. Aber man hört das schon raus, diese 3,40 oder mehr, die es auf Union gibt, die ist für mich schon angemessen, die Quote. Den Union-Sieg sehe ich nicht. Ich bin eher Richtung 1-1 unentschieden oder dann vielleicht Lucky Punch, später Lucky Punch Wolfsburg, also unentschieden zur Halbzeit und dann Wolfsburg gewinnt. Wer ins Risiko gehen will und richtig coole Quoten haben will, kann ja auch das mal ins Auge fassen.
Ja, kann, aber ich bin da vorsichtiger, sagen wir es mal so. Und kommen zu unserem Topspiel, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Das klingt doch zumindest mal richtig nach einem Bundesliga-Duell, immerhin. Da auf dem Papier finde ich schon mal so ein bisschen für die Traditionalisten was dabei an diesem Samstagabend. Eintracht Frankfurt. Ja, am Ende ist es knapp geworden gegen Stuttgart. Trotzdem wieder mal furios gestartet, wieder mal unterstrichen, dass dieser Sturm und vor allen Dingen Omar Marmoush in einer absurd guten Verfassung ist in diesem Jahr und damit dann eben auch an Leverkusen vorbeigezogen, weil sie ja diesen 3-2-Sieg gegen Stuttgart über die Strecke bringen konnten. Also Platz 3 für die Eintracht. Auf der anderen Seite Werder Bremen mittlerweile auf Platz 8. Ja, klassisch das, was man von Bremen erwarten kann, ne? Es ist qualitativ, finde ich, nicht die beste Mannschaft, die sie haben. Sie funktionieren aber ganz gut mit dem Trainer. Sie gewinnen, sie verlieren. Meistens ist es durchaus ansehnlich oder zumindest spannend, wenn die Bremer am Werk sind. Aber natürlich deutlich durchwachsener und ja, weniger konstant als die Eintracht in diesem Jahr, die sicherlich auch mit dem Anspruch rangeht, hier ihren Champions League-Platz zu festigen.
Und das werden sie, glaube ich, schaffen. Sie sind top in Form. Jetzt kriegt die Form natürlich immer so eine, nicht eine Delle, aber sie wird natürlich unterbrochen, wenn die Länderspielpause ist. Aber ich glaube trotzdem an den Frankfurt-Sieg. Statistisch gesehen haben sie gegen keine Mannschaft in der Bundesliga häufiger gewonnen als gegen Werder Bremen historisch gesehen. Genauso häufig gegen Gladbach, aber gegen keine häufiger. Dann haben sie auch nur eine Partie der letzten 9 Aufeinandertreffen verloren gegen Werder Bremen und Werder Bremen unter Ole Werner noch nie Frankfurt schlagen können. Das sind allein historisch gesehen ein paar Statistiken, die dafür sprechen, dass ich glaube, dass Frankfurt hier das Ding gewinnen wird, aber auch die Form der Eintracht, dass sie ein Heimspiel haben, dass Marmoush wirklich Weltklasse drauf ist. Also wir reden von Weltklasse, wir reden nicht nur von der Bundesliga, sondern wirklich auf alle Top-Ligen bezogen. Ich glaube, es gibt vielleicht 2, 3 Spieler, die in ähnlich herausragender Form sind wie Marmoush, dem ja alles gelingt. Das ist schon beeindruckend. Deswegen gehe ich hier auf den Frankfurter Sieg. Und es würde mich stark überraschen, wenn Frankfurt hier Punkte lassen würde. 1,17 Quoten, ja, ist nicht optimal hoch, aber ist definitiv gut anspielbar, finde ich.
Ja, also insgesamt gehe ich die Einschätzung mit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Quoten besser werden und dass es passiert, dass sie das mit Gegentor gewinnen, weil das hast du dann gegen Stuttgart eben auch gesehen, so eine 90 Minuten komplette Dominanz. Davon sind sie vielleicht noch einen Schritt weit weg, auch wenn vieles in der Offensive greift. Und Werder traue ich es immer zu. Werder dürfte trotzdem auch zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein haben, denn sie sind ja insgesamt Zweiter in der Auswärtsbilanz, also haben 10 Vierter. Punkte. Vierter.
Ja, ist das so? Ja, dann von den Punkten, aber.
Ja, naja.
Tordifferenz, so.
Die zweitbeste Mannschaft nach Punkten in der Auswärtsbilanz. Sie haben 10 Punkte schon sammeln können. Also das ist ja zumindest ein Punkt, wo man sagt, gut, die fahren jetzt auch nicht komplett ängstlich irgendwie immer aus ihrer eigenen Stadt raus. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihnen da teilweise auch durchaus Paroli bieten und deswegen Sieg. Der Frankfurter, ja, schwer vorstellbar, dass es zu diesem Zeitpunkt anders ausgeht, aber vielleicht mit Gegentor.
Absolut. 13 Tore schon auswärts geschossen, also 3 von 5 Spiele gewonnen und 13 Tore geschossen. Die zweitmeisten Tore in der Fremde. Die meisten haben natürlich die Bayern und der Kompanie. Und dann, weil sie Bremen hoch abgeschossen haben in Bremen. Aber Werder, ja, tatsächlich bemerkenswert, ne? Dass da zum Beispiel haben sie 4 Tore in Wolfsburg geschossen, 4 in Hoffenheim, fällt mir jetzt auch ein. Also da geht schon was, ja. Frankfurt gewinnt mit Gegentor, ist hier tatsächlich von den Quoten her auch ein richtig, richtig schöner Tipp, Julius. Bin ich bei dir.
Tja, dann haben wir es doch auch zu diesem Topspiel und das mit einem richtig, richtig schönen Tipp. Das ist das erste Mal, glaube ich, in 834 Folgen Talk und Tipps, dass Alex das zu mir gesagt hat. Das Gefühl genieße ich kurz, bevor wir auf den Sonntag gehen und nutze es, um darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich auch auf wettbasis.com auf dem Laufenden gehalten werdet, sei es im Videoformat, unter anderem beidfüßig ja auf YouTube, auch auf wettbasis.com abzurufen, aber eben auch rund um das Fußballwochenende, um das ganze Sportwochenende, also es begrenzt sich ja auch nicht nur auf Fußball, trotzdem ja, auch da natürlich eine Menge an Infos, könnt mal schauen, was in der Premier League so abgeht, was in Spanien abgeht, all das bekommt ihr natürlich auch auf der Wettbasis und deswegen hier der Hinweis von uns, dass ihr da gerne mal rüberschauen könnt, während wir weitermachen mit den beiden Sonntagsspielen, Alex, Holstein-Kiel gegen Mainz ist das erste Spiel, das wir auf dem Sonntag haben, ist das Duell zwischen dem 17. und dem 10. sieht man, Mainz hat sich so ein bisschen freigeschwommen aus der Misere des letzten Jahres, ne, sind nicht ganz unten drin, aber natürlich auch nur 6 Punkte weg vom Relegationsplatz, also wollen weiter Punkte sammeln und das hier ist jetzt eins der Spiele, die finde ich so ein bisschen über den Verlauf der Saison weiter entscheiden. Ne? Gewinnst du das, hältst du weiter Abstand, verlierst du das, kann Holstein Kiel einen kleinen Sprung machen, es wird alles ein bisschen enger, die Stimmung kann ein bisschen mehr kippen. Also für Mainz ein super, super wichtiges Spiel gegen den Aufsteiger hier.
Ja, aber dass sie Zehnter sind, ist ja auch nur dem geschuldet, dass der BVB mal wieder die Punkte auswärts dagelassen hat. Ne? Zuletzt in Mainz vor der Länderspielpause. Davor war es ja nicht so prickelnd.
Meinst du, das zählt eigentlich nicht?
Ja, eigentlich zählt es nicht, okay. Ja, genau. Nee, eigentlich hatte Mainz halt mit dem Spielplan Glück, ja, dass die Borussen zu Gast waren vor der Länderspielpause. Ich glaube, viele andere Gegner hätten da definitiv nicht verloren, denn Mainz ja zu Hause nicht so furchteinflößend. Ne? Es war ja der erste Heimsieg. Von daher eigentlich worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Tabelle lügt. Ja, Mainz ist nicht das 10. Team dieser Bundesliga, sondern das Schlechtere, das halt den BVB zu Gast hatte und dadurch 3 Punkte mehr auf dem Konto hat. Also der Blick muss eher nach unten gehen. Ne? Darauf will ich ja eigentlich so ein bisschen anspielen. Das ist für mich eher Abstiegskampf hier. Ich glaube, Mainz wird sich auch wieder eher nach unten orientieren in den nächsten Wochen und Monaten. Also Platz 10, vielleicht das höchste der Gefühle, da stehen sie jetzt, aber eigentlich Tendenz für mich eher nach unten. Also, Duell auf Augenhöhe, Julius.
Abstiegskampf? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Nee? Also, wir reden bei Holstein über eine Mannschaft, die einen Sieg insgesamt eingefahren hat in dieser Saison. Das muss man sagen, das war zu Hause, ne? Das letzte Heimspiel war der erste Bundesligasieg der Vereinsgeschichte, aber davor, auf der anderen Seite hast du dann Mainz, die haben schon mehr Ergebnisse eingefahren, finde ich. Natürlich ist das eine Abnormalie irgendwie mit Dortmund und den Auswärtspartien, aber man muss ja trotzdem, ja, es war schon ein Bundesligaspiel, sie mussten sich schon Mühe geben. Und was ich eben auch interessant finde, ist Mainz, eingestellter Vereinsrekord, seit 8 Auswärtsspielen ungeschlagen, also auf gegnerischem Geläuf dann eben auch sehr verlässlich zumindest den Punkt immer behalten. Und ich glaube, oder ich sehe es ein bisschen anders, ja, ich kann die Denkrichtung verstehen, weil sie spielerisch nicht wirklich überzeugen können, weil der Kader sich vielleicht auch nicht so richtig glitterig liest, aber ich finde, sie haben wieder das, was du in der Bundesliga brauchst, um vielleicht sogar relativ komfortabel durch eine Saison zu kommen. Sie spielen eine klare Idee, sie sind schwer zu überwinden, sie sind eklig, keiner hat Bock, nach Mainz rauszufahren.
Weil der Stadion auf dem Feld liegt.
Ja, ne? So, natürlich, aber das sind alles Punkte, die da so ein bisschen mit reinspielen. Dann haben sie jetzt eine gewisse Auswärtsstärke wieder. Das war ja bei Mainz auch immer mal so ein Problem, dass es entweder nur zu Hause oder nur auswärts klappt. Jetzt haben sie bei beiden Spielorten schon Punkte einfahren können. Für mich ist das eine Mannschaft, da findet man das nicht richtig gut, dass sie auf Platz 10 oder 11 stehen und daneben steht Stuttgart, weil du denkst, Mensch, Stuttgart gibt sich so Mühe, Stuttgart spielt so schön Fußball, was auch immer. Und wahrscheinlich wird es die ganze Saison so bleiben, weil Mainz eine klassische Bundesliga-Mannschaft ist. Ja. Und Holstein Kiel ist ein Bundesliga-Aufsteiger, der wahrscheinlich nicht in der Bundesliga bleiben wird. Und deswegen ist Mainz hier klar mein Favorit sogar.
Okay. Ja, da war jetzt viel drin, dass man rausziehen kann, dass mir missfallen hat, aber dass ich natürlich auch verstehen kann. Ja, am Ende klingt das nach einem 2-1-Arbeitssieg der Mainzer, wie du das so argumentierst. Und so richtig widersprechen kann ich auch nicht. 2-30er-Quoten sind natürlich auch interessant, ne? Auf die Mainzer. Aber gleichzeitig finde ich sie oft auch so dermaßen bieder, dass ich sage, warum soll denn Kiel das nicht wieder 1-0 irgendwie? Ich sage
ja nur, aus meiner Sicht ist der Fehler so zu tun, als wäre Bieder nicht eine clevere Taktik in der Bundesliga.
Naja.
Als würde sich das widersprechen.
Also zumindest der Heimsieg gegen Heidenheim war ja der erste und einzige bisher von Kiel. Das war jetzt auch nicht wirklich verdient. Ne? Da haben sie irgendwie ihr Tor, glaube ich, nach einem Standard geschossen. Und dann haben sie das Ding über die Zeit gewürgt und verteidigt und gemauert. War ja auch bieder, aber es kann ja natürlich auch reichen, wenn der Gegner nicht so die Mittel hat und wenn ein Gegner defensiv steht und Mainz führt nicht, dann hat auch Mainz nicht die Mittel, Fußball zu spielen. Sie sind auch eine typische Wir-schalten-um-Mannschaft und pressen gegen den Ball, erobern den und dann hau-ruck-mäßig, aber mit dem Ball Ideen haben, wenn Holstein Kiel tief steht, haben sie auch nicht. Also lass wieder irgendeinen Standard reinflattern ins Mainzer Tor. Dann wird es auch schwierig. Sie haben auswärts noch nicht verloren. Das hast du völlig richtig gesagt. Ich glaube, nur 3 Mannschaften haben noch keine Auswärtsniederlage. Ne? Das sind die Bayern, das ist Mainz und Leverkusen, weil die immer unentschieden spielen, aber verlieren tun sie nicht. Das muss ja auch irgendwann enden, Julius. Jetzt haben sie erst 4, also sie haben weniger Auswärtsspiele als die anderen Teams, aber das kann ja nicht so weitergehen. Wenn man so eine biedere, eher untere Drittelmannschaft ist, dass man da auswärts ständig ungeschlagen ist, das kann ja auch mal enden. Wenn es in Kiel endet, darauf will ich ja nur hinaus, es muss nicht zwingend in Kiel enden, aber wenn es in Kiel endet, gibt es 3er-Quoten für Holstein. Ja, das gefällt mir dann schon gut.
Musst du wissen, ich halte dagegen, ich tippe auf die Mainzer und sag, warum muss das aufhören? Haben auch in der letzten Saison, wie gesagt, diese Serie angefangen, sind übergreifend 8 Auswärtsspielen ungeschlagen. Nicht unbedingt beim Aufsteiger reicht diese Serie, sag ich. Und damit können wir weitermachen, glaube ich. Mit dem Spiel zwischen Mönchengladbach und St. Pauli, das beschließt ja auch diesen Spieltag. Für uns ist der 2. Aufsteiger auch an diesem Sonntag dann im Einsatz, der ja auch punktetechnisch ähnlich unterwegs ist, konnte einen Sieg mehr einfahren als die Kieler schon in dieser Saison. Das ist die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, beide Siege konnten auswärts eingefahren werden. Wir reden hier immer viel über Heim und Auswärts hier. Und jetzt ist es halt ein Auswärtsspiel bei Mönchengladbach, die aber ja endlich nach eineinhalb Jahren Seoane so ein bisschen angekommen scheinen jetzt, ne? Sich ein bisschen nach oben bewegen. 9. Platz in der Tabelle. Zuletzt 4 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen. 2 Siege, 2 Unentschieden. Das liest sich doch mal nicht mehr ganz so traurig, wie es dann doch in der letzten Zeit immer mal wieder um die Fohlen war.
Definitiv. Also der Trend ist wirklich zuletzt positiv gewesen. Vor allem, ich erinnere mich an diese sehr starke Halbzeit in Leipzig, weil ich das Spiel live sah. Da müssen sie 2-0 führen zur Halbzeit. Da haben sie wirklich, wirklich gut gespielt. Also mit das vom Spiel her, ne, Resultat ist das eine, aber das Spiel her vielleicht sogar mit das beste Auswärtsspiel oder die erstbeste Auswärtshalbzeit, weil die zweite war dann weniger los. Mit die beste Auswärtshalbzeit der Gladbacher, zumindest bei dem Top-Gegner in der Seoane-Ära. Und das macht definitiv Hoffnung, dass sie jetzt auch mal 4 Spiele ungeschlagen sind und dass sie jetzt wieder ein Heimspiel haben. Sie haben ja die letzten 3 Heimspiele ja sogar gewonnen, ne? Gegen Union, gegen Heidenheim und gegen Bremen. Und jetzt kommt mit St. Pauli ja auch eine Mannschaft, die kann man schon auch besiegen. Oder anders gesagt, der Anspruch von Gladbach sollte definitiv sein, die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Und die Chancen darauf stehen schon gut, dass sie ihren Lauf eben ein bisschen fortsetzen können, finde ich.
Ja, also es ist eben nun mal der Aufsteiger. Wir haben gesehen, Pauli stets bemüht und immer mal wieder dann auch in der Lage, Nadelspitzen zu setzen. Aber es ist natürlich eine Mannschaft, die ganz, ganz lange zu kämpfen haben wird. Und ich möchte auch irgendwie so ein bisschen, ja, bei all den Ansätzen, die man immer mal sieht, wenn jetzt endlich mal die Ergebnisse stimmen, ich möchte den Gladbachern das auch nicht direkt wieder wegnehmen, dass es endlich mal gut läuft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt auch ein Spiel ist, wo sie es tatsächlich schafft, mit endlich mal irgendwie eine Art von Konstanz, eine Art von Selbstbewusstsein wieder reinzugehen in so ein Spiel gegen einen Aufsteiger zu Hause. Stimmung wird gut sein nach den letzten Partien und einfach mal wirklich wieder ein Ergebnis einfahren werden in einer Art Souveränität, in einer Art Konstanz nach den letzten Spielen. Und das kann ich mir tatsächlich in dieser Gemengelage dann auch vorstellen. Bei allem Respekt vor St. Pauli, dass dann eben diese Gladbacher Dynamik und auch der Kader, das Team am Ende stärker sein wird und dass es für diesen Sieg reicht. 1,80er Quoten ist ja durchaus auch was du sogar schon anspielen kannst. Mhm. Tatsächlich neige ich hier stark zum Heimtipp.
Ja, bin ich bei dir. Kleindienst hat er ja zuletzt auch wieder 2-mal für Deutschland getroffen. Waren jetzt die schwersten Tore, ne? Einmal die Fußspitze in den Schuss gehalten und einmal den ganzen Fuß beim, ja, auch keinem schweren Tor. Typisches 9er-Tor nach der Flanke, aber das kann er eben. Und das kann er vielleicht auch gegen St. Pauli machen. Also ein Kleindienst-Tor und Gladbach gewinnt, finde ich hier als Kombi auch definitiv eine Überlegung wert, weil ich glaube, Kleindienst wird die eine oder andere Chance bekommen, Schädel oder den Fuß hinzuhalten, ist ja wirklich in der Saison in sehr, sehr starker Form, ist sehr, sehr gut angekommen bei Gladbach, hat den einen oder anderen Flankengeber, der ihn bedienen kann, ne? Sei es Honorat oder wer auch immer. Also da sehe ich auch die Möglichkeiten auf Gladbacher Seite. St. Pauli hat natürlich 2 von 3 Spielen zuletzt gewonnen und vor allem in der Fremde ja überzeugt, ne? Muss man ja auch nennen. Ja. Aber, oder nicht 2 von 3, aber sie haben 2 Auswärtssiege auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen traue ich St. Pauli tatsächlich, auch weil sie die Bayern ja nur bei dem 0-1 hielten, ne? Da hätten wir auch eine klare Sache erwartet. Da war es dann am Ende doch knapp, nach vorne ging nichts, aber hinten so viel Großchanciges hat St. Pauli nicht zugelassen. Ich traue ihnen jetzt wieder zu, dass sie vielleicht wieder nach vorne mehr machen. Sie haben ja auch in Hoffenheim gewonnen und gezeigt, nach vorne geht schon auch was, ne? 3-0 in Freiburg war auch bemerkenswert. Also ich sehe hier eher Gladbach, wenn sie gewinnen, wer seine Quoten ein bisschen aufpimpen will, mit Gegentor gewinnen. Denn dass Gladbach souverän 2-3-0 gewinnt, hat man in den letzten 3-4 Jahren selten gesehen. Also ich bin hier eher beim 2-1. 2-1 heißt Gladbach mit Gegentor und Gladbach mit Gegentor sind dann schöne Zweierquoten und zwar hohe.
Ja, also Gedankengang kann ich auch verstehen. Ich tue mich ein bisschen schwer, aber ja, Gladbach ist eine Mannschaft, die eher Gegentore kriegt als keine Gegentore und dann ist wahrscheinlich die naheliegendere Variante, wenn man sich denkt, diese 1,80er-Quoten will ich mir noch aufbauschen. Ich glaube, ich bleibe einfach beim Standard-Dreiweg-Tipp, lehne mich hinten raus nicht ganz so aus dem Fenster, wie ich es heute vielleicht schon so gemacht habe. Und beschließe damit unsere Folge zum 11. Spieltag der Bundesliga-Saison. Alex, wir hören uns am Montag wieder, weil wieder Champions League auf dem Programm steht. Logischerweise werden wir auch da wieder drüber reden, ein paar spannende Spiele raussuchen, die Spiele mit deutscher Beteiligung besprechen. Das also am Montag von Talk und Tipps und dann am Donnerstag hört ihr die nächste Bundesliga-Folge. Erst einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao.